Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Anja Backhaus hier, willkommen. Ja, Biodiversität. Bis vor einigen Jahren konnten viele mit diesem Begriff kaum etwas anfangen. Klimaschutz, klar, natürlich, verstehen wir sofort, worum es geht. Das Klimaschützen. Das tun wir vor allen Dingen, indem wir unseren Treibhausgasausstoß verringern. Bei der Biodiversität geht es darum, die Vielfalt unserer Natur und unserer Arten zu bewahren. Und wieso das so wichtig ist, das bespreche ich heute mit der Zoologin und Biodiversitätsexpertin Dr. Frauke Fischer. Erstmal herzlich willkommen, Frau Fischer.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Frau Fischer, inwiefern ist denn Biodiversität wichtig für unser aller Wohlergehen?
Also es ist in jeder Hinsicht überlebenswichtig, weil Biodiversität, also der Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten, sprechen wir oder die ist die Grundlage für die Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen oder Ökosystemleistungen und zu denen gehören so wichtige Sachen wie die Bereitstellung fruchtbarer Böden, die Reinigung von Luft und Wasser, die Bereitstellung von Trinkwasser, aber auch sowas wie Bestäubungsleistung, Verhinderung von Erosion, Bereitstellung von natürlichen Baustoffen wie Holz zum Beispiel oder Dingen, die wir sonst direkt aus der Natur entnehmen, also egal ob man Pilze sammeln geht oder Himbeeren oder was auch immer. Und während wir ohne Pilze und Himbeeren noch ganz gut auskommen können wir insgesamt ohne die Leistung der Natur absolut gar nicht auskommen. Das bedeutet, also die wichtigste Leistung ist wahrscheinlich schon die Bereitstellung von fruchtbaren Böden, eine Leistung, die wir nicht ersetzen können und die auf die ja fast mit Ausnahme von Meeresfischen unsere gesamte Welternährung basiert. Das bedeutet, wir können ohne die Leistung der Natur wahrscheinlich ungefähr so lange auskommen, wie wir die Luft anhalten können. Und das ist ja nicht besonders lange.
Also die Liste der Leistungen, die die Natur erbringt, die ist tatsächlich sehr lang. Und Sie sagen, eigentlich hängt alles, was unser Leben ausmacht, auch mit Biodiversität zusammen. Sie haben kurz eben auch nochmal das Stichwort Erosion, also auch Naturkatastrophen, Extremwetterereignisse. Hängt auch das alles zusammen mit Biodiversität?
Ganz genau. Also der Name Naturkatastrophe, der ist ja eigentlich völlig irreführend, denn was wir da sehen, sind ja Katastrophen, weil wir die Natur nicht machen lassen, beziehungsweise weil wir in die Natur eingegriffen haben. Also ich komme gerade zurück aus Peru, ein Land, das so, sag ich mal, ost- und westlich der Anden ja ziemlich steil abfällt. Und an diesen steilen Hängen, vor allem am Osthang der Anden, da würde eigentlich Nebelwald und Bergregenwald wachsen. Der wird immer mehr zerstört. Das Ergebnis ist, dass man da sehr steile Hänge hat, die dann offen da liegen. Und wenn es regnet, gibt es gigantische Erdrutsche. Und wenn man sich das jetzt alleine nur für Peru anguckt, in den letzten, ja, sag ich mal, 200 Jahren, wo Menschen da eben so massiv eingreifen, da gibt es Hunderttausende von Toten durch diese Erdrutsche. Und wenn sowas passiert, egal ob in Peru oder bei uns, dann sagt man, oh, es war eine Naturkatastrophe. Es gab einen Erdrutsch. Aber den Erdrutsch gibt's eben nur, weil wir den Wald weggemacht haben, der vorher den Boden festgehalten hat. Und Klima, vielleicht auch dazu noch ganz kurz. Klimawandel wirkt auf der einen Seite massiv auf Biodiversität, also auf Arten, auf Ökosysteme, auf Populationen. Aber der Erhalt der Biodiversität ist eben auch unsere beste Wette, um überhaupt noch sinnvoll was gegen den Klimawandel tun zu können. Also der beste Kohlenstoffspeicher der Welt sind eben auch wieder fruchtbare Böden und dann eben die Ökosysteme, vor allem die Vegetation, aber auch die Tiere, die da draufstehen. Und wenn wir die ihre Tätigkeit tun lassen würden, unter anderem Kohlenstoff zu binden, dann würden die der Atmosphäre einen gigantischen Teil dessen, was wir da entlassen haben durch technische, durch Verbrennungsaktivitäten von fossilen Brennstoffen, das würden die der Atmosphäre wieder entnehmen. Also ja, und vielleicht auch nochmal, ganz, ganz kurz noch einen Satz dazu vielleicht, weil wir haben ja immer so technische, also viele Menschen denken, es gibt ja doch Kohlenstoffbindung, wir verpressen das irgendwie im Boden. Ja, wahnsinnig teuer, wahnsinnig, wahrscheinlich ineffektiv und vor allem unerprobt. Und am Ende hat man halt einen Gefahrenstoff irgendwo in der Erde verpresst, während wenn sie das einen Wald machen lassen oder Tiere, dann kommt am Ende eben schöner Mahagonibaum raus oder ein putziges Reh. Also das heißt, die Natur macht ja aus diesem gebundenen CO2 auch noch ganz tolle Sachen.
Das heißt, weil wir alle eigentlich eher gerade auf den Klimaschutz oder den Klimawandel blicken, sagen Sie jetzt, der Verlust von Biodiversität ist eigentlich das viel größere Problem. Also darum müssen wir uns als allererstes kümmern.
Genau, also es ist ja natürlich immer ein bisschen problematisch, so versuchen, also so Krisen gegeneinander auszuspielen oder so. Und das möchte ich natürlich auf gar keinen Fall tun. Aber vereinfacht kann man sagen, beim Klimawandel geht es um die Frage, wie leben wir in Zukunft? Und beim Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistung geht es aber um die existenzielle Frage, können wir in Zukunft überhaupt noch leben? Also wenn man es da ganz fatalistisch ausdrücken will, dann kann man sagen, wenn wir uns nur, sag ich mal, um technische Lösungen des Klimawandels kümmern, aber überhaupt nicht um Biodiversität, dann entscheidet der Klimawandel am Ende nur darüber, ob es etwas wärmer oder etwas kälter ist, wenn wir aussterben. Und das ist ja irgendwie doof.
Aber hängt das nicht dann auch zusammen? Weil wenn sich das Klima wandelt, dann werden ja auch die Ökosysteme zerstört. Das führt dazu, dass die Arten, die Pflanzen sterben. Also ist Klimaschutz nicht automatisch auch Biodiversitätsschutz?
Nee, interessanterweise gar nicht. Also Sie können zum Beispiel, könnten Sie ja auf die Idee kommen, und leider tun das Menschen, also dass zum Beispiel in Südostasien tropische Regenwälder gerodet werden, um Aufforstungsprogramme zu machen, weil viele Leute das mit dem Aufforsten so toll finden, dann gibt es vermeintlich nicht genug Platz, kommt der Regenwald weg. Das heißt, ein Aufforstungsprogramm ist ja irgendwie ein schönes Klimaschutzprogramm, aber wenn da eben vorher Wald stand, ist es ein Desaster. Mhm. Das Gleiche gilt für teilweise, also wenn nicht Wasserkraft, sage ich mal, wenn Sie einen natürlichen Fluss aufstauen und dann intakte Ökosysteme überschwemmen, um Wasserkraft zu gewinnen, dann haben Sie, Wasserkraft ist ja eigentlich eine CO2-freie Form der Energiegewinnung, also eigentlich eine positive Sache, aber wenn Sie gigantische Ökosysteme dafür zerstört haben, haben Sie gleichzeitig massiv negativ in Biodiversität eingegriffen.
Obwohl ich über das Aufforstungsprojekt würde ich gerne noch sprechen, weil das ja umstritten ist, aber ich glaube, 15 Milliarden Bäume werden jährlich von Menschen gefällt, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Mhm. Das heißt, es scheint ja erstmal richtig und wichtig, neue Bäume zu pflanzen. Aber worauf muss denn geachtet werden, damit man wirklich neue Ökosysteme schafft?
Also ich blicke nochmal kurz nach Peru, weil ja meine Erinnerung noch so frisch ist.
Ja.
Da wachsen im Amazonas-Tieflandregenwald Paranussbäume. Ein Paranussbaum, der kann 1000 Jahre alt werden und dann ist er 65 Meter hoch. Den können Sie in einer Stunde fällen. Wenn Sie einen Paranussbaum pflanzen, dann dauert es genau diese 1000 Jahre, bis der so groß ist wie der da vorher stand. Das heißt, wenn Sie die Option haben, soll ich jetzt einen Paranussbaum fällen oder einen Paranussbaum pflanzen, dann sollten Sie auf jeden Fall keinen Paranussbaum fällen. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Also das, was wir fällen, sind Güter, die gerade in den Tropen über Jahrhunderte gewachsen sind. Das sind ja keine Bäume, die nach 5 oder 10 Jahren eingeschlagen werden, sondern das sind oft Bäume, die eben hunderte von Jahren alt sind. Und wenn wir Bäume pflanzen, das kann man an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten und bestimmten Arten total sinnvoll machen. Aber wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, dass Menschen denken, wir reparieren das einfach alles wieder. Also ich weiß nicht, man erschießt ja auch nicht seine Lieben und denkt, naja, dann kann ich ja wieder ein paar neue Menschen zeugen, so ungefähr.
Aber
fatalistisch.
Erstmal nicht zerstören, ist das
Credo. Genau, erstmal nicht zerstören, weil das, was wir kaputt machen, also ein Mensch zum Beispiel, das ist auch eine wichtige Take-Home-Message, Menschen können keinen Wald pflanzen. Wir können Bäume pflanzen und wenn wir das, selbst bei uns in Mitteleuropa gibt es Studien, dass wenn wir das tun, es ungefähr 600 Jahre dauert, bis dieses vom Menschen gepflanzte nicht mehr von einem natürlichen Wald zu unterscheiden ist. In den Tropen kann das manchmal viel schneller gehen und manchmal viel langsamer. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man nicht einen Hektar Wald rodet und dann denkt, pflanze ich einfach wieder einen Hektar Wald. Das können wir nicht.
Aber man sollte auf keinen Fall komplett aufhören, Bäume zu pflanzen, während ja noch weitere gefällt werden, weil an dem Punkt sind wir ja noch nicht. Das wäre ja dann auch fatal, Frau Fischer, oder?
Genau, aber vielleicht auch da nochmal, ich habe eben das schon erwähnt, der größte Kohlenstoffspeicher unserer Erde sind fruchtbare Böden. Was wir jetzt teilweise sehen, ist, dass zum Beispiel in Afrika, in afrikanischen Savannen, wo der Boden gigantische Mengen Kohlenstoff enthält, dass da in Monokulturen aufgeforstet wird. Das wird dann irgendwo verkauft als tolles Aufforstungsprojekt. Das ist nicht nur ein Desaster für Biodiversität, weil da ja vorher ein intaktes Ökosystem eine Savanne war. Das ist auch eine schlechte Nachricht für den Klimaschutz, denn der Kohlenstoff im Boden kommt durch diese Bodenbearbeitung zum ersten Mal in Kontakt mit dem Sauerstoff der Luft. Und das bedeutet, diese Aufforstung in Monokulturen auf diesen ehemals eben nicht bewaldeten Böden führt zur Freisetzung von gigantischen Mengen CO2.
Also man sollte immer darauf achten, wenn Bäume gepflanzt werden, nicht in der Savanne oder in der Tundra oder in Mooren, also
genau,
ne, da, und keine Monokulturen anzulegen. Also wenn, das müsste man dann schon auf jeden Fall alles beachten. Also was ich nur schwierig finde, ist, ich finde den Punkt ganz, ganz wichtig, dass wir nicht abholzen dürfen. Aber es passiert ja immer noch, Frau Fischer.
Ja.
Weil im Moment verdienen Menschen ihr Geld mit der Natur, vor allen Dingen, indem sie sie zerstören. Also eben durch die Rodungen, es wird mit Holz Geld verdient, aber auch natürlich mit anderen Dingen, die angebaut werden. Dafür wird Wald gerodet. Also irgendwie sind wir ja auch in einem Dilemma, wenn wir mit der Natur im Umgang sind, weil sie uns eben so viel liefert an Material.
Ja, genau. Das Problem ist, dass wir, Sie haben das richtig gesagt, also im Moment, angenommen, ich bin ein Land, das sehr tropenwaldreich ist, dann kann ich entweder mal das Holz verkaufen, damit da Papier oder was auch immer draus gemacht wird, oder noch was noch viel schlimmer ist, ich verkaufe die Fläche drunter. Das heißt, der Wald, der kommt einfach weg, weil da nichts wert ist, weil jemand denkt, na, kann ich aber dann vielleicht eine Sojaplantage machen oder eine Palmölplantage oder eine Rinderweide oder vielleicht an die Bodenschätze, die drunter sind, kommen, Gold oder Öl oder Gas. Das ist das Dilemma, und dass wir fast kein im Vergleich dazu, und vor allem, wenn wir wissen, wie wahnsinnig wichtig diese Ökosysteme sind, wir diese Leistung der Ökosysteme diesen Ländern nicht bezahlen. Das ändert sich so ein bisschen. Es gibt so ein paar Ansätze dazu, aber das ist, wo wir hin müssen.
Ja, also Menschen verdienen kein Geld, wenn sie den Wald oder die Natur schützen oder sie als, ne, das ist ja das Problem.
Also immer, sagen wir mal so, man verdient auf jeden Fall im Moment global gesehen immer noch mehr Geld mit der Zerstörung von Natur als mit ihrem Erhalt. Aber es gibt eben solche, das nennt man Payment for Ecosystem Services, also dass jemand dafür bezahlt wird, um Ökosystemleistung bereitzustellen. Mhm. Und da solche Systeme gibt es. Also ich habe eben schon Wasser und Wälder und Erosion angesprochen. Also angenommen, in einem Wassereinzugsgebiet wird Wald gerodet, dann gibt es viel Erosion, dann kommt Wasser unten vielleicht in einer so schlechten Qualität an, dass der unten, weiter unten im Flusslauf, das Wasser als Bereich, keine Ahnung, wo er Fische fangen wollte oder was, wo er das Wasser vielleicht trinken wollte, feststellt, okay, das ist doof, meine Wasserqualität hier unten nimmt so stark ab, weil die da oben den Wald abholzen, also bezahle ich die da oben, dass sie den Wald stehen lassen, damit hier unten die Wasserqualität stimmt. Solche Dinge gibt es, aber nicht in dem Maße, wie wir sie brauchen, global gesehen. Vielleicht nochmal, weil Sie auch ein bisschen das Dilemma angesprochen haben, Nahrungsmittelverfügbarkeit oder Verfügbarkeit von natürlichen Ressourcen, die wir natürlich brauchen. Also zum einen müssen wir verstehen, die Natur ist kein guter Verhandlungspartner. Wir können der Natur nicht sagen, hier Natur, ich brauche dieses Holz, musst du jetzt zusehen, wie die Dienstleistung für mich anderweitig erbringst. Das macht die Natur dann eben nicht, dann sind eben die Leistungen zerstört. Und das Zweite ist, dass wir immer noch mit Flächen so umgehen, als wären sie unendlich vorhanden. Das ist bei uns nicht so stark ausgeprägt, aber eben häufig in den Tropen, dass Wälder gerodet werden, dann über ein paar Jahre werden zum Beispiel Lebensmittel angebaut, dann ist der Boden ausgelaugt, dann rodet man das nächste Stück Regenwald, weil der Regenwald für die Menschen oft eben keinen Wert hat und der ist ja da, also kann man ihn wegmachen, um dann neue landwirtschaftliche Flächen anzulegen. Rein theoretisch, oder nicht nur rein theoretisch, sondern es ist durchaus möglich, solche degradierten Flächen wieder zu revitalisieren. Und es ist durchaus möglich, durch veränderte Anbaumethoden diese kurzfristige Nutzung von Flächen in eine dauerhafte Nutzung zu überführen. Und das würde ja massiv den Druck von intakten Wäldern wegnehmen. Also wir brauchen Agroforstsysteme zum Beispiel. Wir brauchen eine viel nachhaltigere Form der Landwirtschaft, die eben sowohl bei uns als auch in anderen, in den Tropen zum Beispiel, dazu führt, dass eben viel sorgsamer mit den Böden umgegangen wird und dieselben Flächen dauerhaft in einer sehr, sehr hohen Qualität erhalten werden.
Ja, weil ja ganz klar ist, diese Biodiversitäts-Hotspots, die liegen ja im globalen Süden. Das sind sozusagen die Schatzkästen der Natur. Und jetzt haben Sie gerade was beschrieben, was man machen könnte. Aber wie werden denn die Menschen vor Ort selbst ermächtigt, sich um so ein Umweltmanagement zu kümmern? Weil Sie haben ja auch gerade gesagt, Sie waren zum Beispiel in Peru. Welches Interesse besteht vor Ort darin und wie kann man das vermitteln?
Ja, also da sind wir ja eigentlich in einer ziemlich interessanten Situation. Also wir arbeiten da mit Kleinbauern zusammen, die Kakao anbauen, Kaffee und die Paranüsse sammeln in intakten Regenwäldern. Und an dem Beispiel Kakao kann man das eigentlich ganz gut zeigen. Also Kakao wird klassischerweise eben, der wächst nur in den Tropen, der braucht es warm, der braucht es feucht, der braucht das ganze Jahr über immer viel Licht. Also ist die klassische Anbaumethode. Ich rode Wald, mache eine Monokultur Kakao. Das macht man hauptsächlich in Westafrika, also ungefähr 70% der weltweiten Kakaoernte kommt daher. Der Kakao, die Pflanze, die stammt aber aus dem Unterwuchs tropischer Regenwälder in Peru. Das heißt, man hat eine Anbauweise gewählt, aus Unwissenheit letzten Endes der Herkunft dieser Pflanze, die überhaupt nicht gut dafür ist. Und jetzt hat man diese Monokulturen, vielleicht haben Sie das mitbekommen, vielleicht haben das unsere Hörer und Hörerinnen mitbekommen, der Kakaopreis, der explodiert gerade. Warum passiert es? Weil die Monokulturen in Ghana und der Elfenbeinküste gerade von einem Virus, von einer Viruserkrankung befallen sind. Das heißt, die Weltwirtschaft, sage ich mal, fürchtet, dass es zu einer vielleicht kompletten Ausfall, zu einem kompletten Ausfall der Kakaoernte kommt. Und das nicht nur für diese Erntesaison, sondern über Jahre, weil im Moment es so aussieht, als müssten die Bäume gefällt werden und dann eben neue Bäume gepflanzt werden. Und es dauert eben 4, 5, 6 Jahre, bis die dann Kakao tragen.
Und das Beispiel zeigt auch wieder, wie wichtig Vielfalt ist. Wenn man genau, nur eine Art anbaut, dann hat man dieses Problem. Ne?
Genau. Und jetzt sage ich, was wir in Peru machen. Wir haben eben diese hochdiversen Agroforstsysteme. Unser Kakao wächst nicht in Monokulturen, sondern der wächst unter einheimischen großen Schattenbäumen. Wir animieren die Bauern immer. Wir animieren sie eben nicht nur Kakao anzubauen, sondern eben Schattenbäume zu pflanzen. Das können langsam wachsende Baumarten sein, so bestimmte Mahagoni-Arten, die dann eigentlich sind wie ein sehr gut verzinstes Bankkonto. Die werden ja von Jahr zu Jahr wertvoller. Und dann sind da schnell wachsende Arten dabei, die kann man als Bau- und Brennholz verwenden. Dann sind da andere Nutzpflanzen, also Zimt, Avocado, Orange, Mango, Papaya, Chili. Das wächst da alles dazwischen. Mhm. Jetzt sieht es für einen Laien so ein bisschen aus wie fast ein bisschen wie ein Regenwald. Und am Anfang war es übrigens schwierig, die Bauern davon zu überzeugen, das so zu machen. Die haben nämlich gesagt, nee, das sieht ja unordentlich aus. Und dann denken die anderen, dass ich
ein
schlechter Bauer bin. Ja, genau. Ja. Und außerdem soll ich da an eurer Meinung nach so wenig Kakaobäume nur reinpflanzen, dann verdiene ich doch am Ende viel weniger. Mhm. Und genau das Gegenteil ist der Fall, denn was hat die Mücke je für uns getan? Mücken sind tatsächlich die wichtigsten Bestäuber von Kakao. Und das bedeutet, in so einem Agroforstsystem hat man eine viel höhere Bestäubungsrate. Man hat fast keine Krankheiten, weil dieses diverse System eben dazu führt, dass zum Beispiel, sag ich mal, Blattschneiderameisen, die so einen Kakaobaum durchaus auch mal kahl scheren können, dass die eben Feinde haben. Und dann hat man so ein ausbalanciertes System. Und das Ergebnis ist, dass auf unseren Flächen, wo viel, viel weniger Kakaobäume stehen als in einer Monokultur, unsere Bauern einen doppelt so hohen Kakaoertrag haben.
Und langfristig gesehen auch wahrscheinlich auch sicher sind.
Genau, diese Flächen können dauerhaft bewirtschaftet werden. Also das heißt, es gibt überhaupt keine Regenwaldrodung mehr bei unseren Bauern. Aller Regenwald, der ihnen gehört, den schützen sie. Und natürlich, weil wir, haben ja gesagt, ich bin Biologin, uns ist ja der Schutz des Regenwaldes extrem wichtig. Wir sind dann natürlich bereit, sehr hohe Preise für diesen Kakao zu bezahlen, weil es eben nicht einfach nur ein Schokoladenkakao, sondern ein Regenwaldschutz-Superschokoladenkakao ist. So funktioniert das dann eben.
Ja, da sind wir gerade auch an einem wichtigen Punkt, nämlich auch ja bei uns am Ende beim Endverbraucher, weil wenn wir über das Klima sprechen oder wenn wir darüber sprechen, das Klima zu schützen, wissen wir ja mittlerweile, was zu tun ist. Also wir müssen unseren CO2-Ausstoß reduzieren. Wenn ich jetzt persönlich die Biodiversität schützen will, was kann man denn da konkret tun?
Also man kann, zum einen könnte man vereinfacht sagen, alles, was für den Biodiversitätsschutz gut ist, ist auch für den Klimaschutz gut. Also da man könnte sich, wenn man überfordert ist, sich das alles zu merken, dann kann man, jetzt könnte man mal umswitchen und sagen, nee, komm, ich konzentriere mich mal auf Biodiversitätsschutz.
Also keine Mücke plattschlagen mit einem Pantoffel zum Beispiel.
Genau, also das klingt irgendwie ein bisschen banal, aber tatsächlich, wenn man alle Insekten, die in unseren Häusern sind, die sind ja nicht da reingekommen, weil die es bei uns schöner finden als draußen, sondern oft haben die sich ja sozusagen verirrt. Und dann sollten wir die lieber einfangen und rausschmeißen als tothauen. Also das ist ein kleiner Beitrag. Aber wenn wir mal überlegen, im Sommer, was weiß ich, 82 Millionen Deutsche und jeder haut ein Insekt in der Wohnung am Tag platt, dann sind das ja 82 Millionen Insekten in Deutschland. Und wenn man das über einen längeren Zeitraum sieht, kommt da am Ende ganz schön viel Biomasse zusammen.
Ja, das sind schon mal Dimensionen, derer muss man sich bewusst werden. Ja, stimmt.
Genau. Dann natürlich ein Riesenproblem, also der größte Treiber für den Verlust von Biodiversität weltweit ist tatsächlich Landnutzungsänderung. Und das ist wiederum dann Landwirtschaft. Und das bedeutet, dass man auf jeden Fall versuchen sollte, auch wieder regional, saisonal zu kaufen. Solche Produkte wie Kaffee oder Tee oder Schokolade, die Rohstoffe wachsen eben nur in den Tropen. Da sollte man wann immer möglich irgendwie zusehen, die von Produzenten zu kaufen, die nicht einfach nur biozertifiziert sind, denn das hat mit dem Schutz von Biodiversität gar nicht so richtig was zu tun, nur indirekt über die geringeren oder den vermiedenen Eintrag von Schadstoffen. Aber man sollte also versuchen, ob man nicht an Produkte kommt, die explizit zum Beispiel Regenwälder schützen. Dann kann man bei uns, dann sollte man natürlich zusehen, dass man keine Lebensmittel verschwendet, weil alles, was wir wegschmeißen, ist ja irgendwo produziert worden auf irgendwelchen Flächen, die hätten wir diese Lebensmittel nicht gebraucht, vielleicht Naturräume geblieben wären. Also Lebensmittelverschwendung eingrenzen ist ganz, ganz wichtig. Und dann kommen so Sachen dazu, dass man, egal, also wenn man einen Garten hat, auf jeden Fall den versucht, naturnah zu gestalten. Gibt es eine Studie in England und die haben festgestellt, wenn man, ich glaube, der Garten musste nur 25 Quadratmeter groß sein. Und wenn man dann wenigstens ein Viertel davon mit einer, ja, natürlich gestaltet hat, ist die Anzahl der Hummel um 80% gestiegen. Also ein kleines bisschen mehr Natur im eigenen Garten ist super. Und wer keinen Garten hat, der kann das aber direkt auch auf dem Balkon oder auf einem in einem Blumenkasten machen. Also auch da lieber keine gezüchteten Blumen züchten, reinpflanzen, sondern vielleicht versuchen so ein bisschen, ja, also einfach auch, manchmal kann man einfach der Natur ihren Lauf lassen. Also man macht gar nichts und dann fliegen da irgendwelche Samen ein und dann wächst da irgendwas Buntes. Und was man nicht vergessen darf, Insekten, also alle sind ja scharf aufs Insektenhotel, das muss ein gutes Insektenhotel sein, also es darf kein behandeltes Holz haben, es darf nicht super komisch riechen, sonst mögen die Insekten nicht. Und ein gutes Hotel bietet auch was zu essen und zu trinken, das darf man nicht vergessen, also auch Insekten haben Durst, gerade im Sommer, also so ein bisschen Schälchen mit Wasser hinstellen dazu. Und wenn man einen Garten hat oder irgendwie ein Flächenmanager ist in einer Gemeinde oder so, dann ist wichtig, dass man nicht nur die Blühwiese hat, sondern auch die Nahrungsmittelwiese, denn unsere einheimischen Schmetterlinge zum Beispiel, deren Raupen, die brauchen bestimmte Nahrungspflanzen, die sind für uns manchmal unattraktiv, wie zum Beispiel die Brennnessel, aber für diese Tiere extrem wichtig.
Das heißt,
und wenn man so ein bisschen indirekt nochmal denkt, dann kann man sagen, man muss auch überlegen, welche Bank hat eigentlich mein Geld, denn der Finanzsektor ist ein großer Treiber des Verlusts von Biodiversität durch eben bestimmte, ja, Kredite, die zum Beispiel für Infrastrukturmaßnahmen gegeben werden oder das, und so eine Infrastrukturmaßnahme kann eben der Bau einer Ölpalmenplantage sein. Und deswegen sollte man vielleicht auch ein bisschen überlegen, welche Bank hat eigentlich mein Geld? Es gibt ja Banken, die eben besonders nachhaltig sind oder so und die andere Anlagekriterien haben als viele Großbanken.
Der Finanzsektor ist jetzt aber auch immer mehr sensibilisiert für dieses Thema. Also das heißt, da passiert ja auch zum Glück schon ein bisschen was. Aber wenn wir jetzt nochmal darüber sprechen, was wir alle tun können, dann finde ich das sehr interessant. Also wir können natürlich all das machen, was Sie gerade gesagt haben, aber ich jetzt habe zum Beispiel keinen Garten. Da bin ich jetzt schon wieder fast begrenzt. Aber
stimmt.
Ja, aber also beim Klimawandel haben wir so den CO2 als Währung, also CO2 als Währung. Es gibt den CO2-Preis und sowas. Welche Währung könnte man denn vielleicht auch für den Erhalt der Biodiversität einführen? Also kann man das anhand der Arten, wie viele Arten wir gerettet oder nicht gerettet haben? Oder was ist so eine Währung?
Ja, die Währung ist leider ein bisschen schwieriger zu berechnen. Mhm. Also Artenvielfalt ist keine gute Währung, weil sie, also sagen wir mal, sie hätten so zwei Geflächen. Auf der einen gibt es die Küchenschabe, die Wanderratte und die Stadttaube. Und auf der anderen gibt es irgendwie den Jaguar, den Brillenbär und den Ara. Alles, dann haben sie auf der einen Fläche sozusagen, ja, sag ich mal, Allerweltsarten. Und auf der anderen Seite haben sie extrem bedrohte Arten. Also in beiden wäre die Artenanzahl gleich. Aber die, was sie eigentlich einrechnen müssen in die Währung, ist auch noch der Bedrohungs-, wie stark sind diese Arten bedroht.
Ja.
Also das macht diese Berechnung schwierig.
Ja.
Das Gleiche ist bei Fläche. Also wenn Sie einen Quadratmeter Maisacker oder selbst einen Quadratmeter Wald bei uns nehmen und nehmen Sie mal einen Hektar, dann haben Sie bei uns, sagen wir mal, vielleicht, wenn das ein guter Wald ist, haben Sie vielleicht 5 Baumarten. Und wenn Sie einen Hektar in Peru oder Ecuador nehmen, dann haben Sie da 800 Baumarten. Also ist auch die Fläche irgendwie kein gutes Maß. Also
man kann nicht rein quantitativ das gegenüberstellen.
Nee, genau. Oder Sie haben gesagt, ja, die richtigen Biodiversitäts-Hotspots, die sind ja in den Tropen, ja schon, aber zum Beispiel das Wattenmeer ist ein extrem wichtiger Biodiversitäts-Hotspot. Der ist eigentlich artenarm, ist auch nicht besonders groß, aber der ist eben einzigartig. Das heißt, wir könnten jetzt auch nicht sagen, wisst ihr was, Peru, ihr könnt ja, schützt ihr doch 100.000 Hektar Regenwald, dafür könnt ihr bei uns das Wattenmeer platt machen. Machen wir einfach einen Deal, das würde auch nicht gehen, weil unser Wattenmeer extrem wertvoll ist.
Und aber wie kann man das dann bemessen? Das wird ja super schwierig, ja, wenn das so komplex ist. Ja.
Genau, also wissenschaftlich ist das durchaus möglich, das zu bewerten. Und eigentlich ist es vielleicht eher, dass man so nicht mit einer einzigen Währung, sondern eher mit so einer Checkliste machen würde. Also man würde tatsächlich sagen, okay, wie viel, man würde sowas sagen, wie groß ist die Fläche, wie viele Arten gibt es, wie viele von diesen Arten sind Endemiten, also kommen nur in dieser Region vor, wie viele Arten sind bedroht. Das, wie viele verschiedene Ökosysteme hat man? Wie groß sind die Populationen? Also man hätte so eine Checkliste und wenn man viele Boxen checkt, hat man eben ein sehr, sehr wertvolles Gebiet. Und wenn man nicht alles checkt, dann hat man dann müsste man noch sagen, okay, ist das so, weil es natürlich ist oder ist das so, weil der Mensch da eingegriffen hat? Und wenn der Mensch da eingegriffen hat, dann hätten wir ja wieder sozusagen ein Potenzial, es besser zu machen. Und da gibt es tatsächlich schon Firmen, die das als Produkt verkaufen. Die sagen, okay, wir gucken uns mal an, wie es hier sein könnte, wenn die Natur noch völlig intakt wäre und wie es jetzt ist. Und da rechnen wir ein Delta aus und dieses Delta enthält dann sowas auch wie CO2-Bindung, aber auch was wie Wasserqualität und wie Intaktheit von Biodiversität. Und das verarbeiten wir zu so einem Finanzprodukt und versuchen das an Menschen zu verkaufen, die eben ja, die bereit sind, das zu kaufen.
Also wäre das dann da so eine Art Zertifizierung, ja, als Alternative zur Währung CO2?
Das wäre nicht unbedingt eine Zertifizierung, sondern es ist wirklich ein Finanzprodukt. Also wenn jemand sagt, ich möchte was tun, was auch noch ein Problem ist, ist, dass man bei CO2 immer so eine Kompensationssache macht. Man sagt, okay, ich emitiere CO2, das kann ich ja ausrechnen, wie viel das ist. Und dann mache ich irgendwas anderes Gutes, wo mindestens diese CO2-Menge gebunden wird. Und so wird es bei Biodiversität nicht sein. Sie können ja nicht sagen, ich rotte den Eisbären aus, aber naja, das kompensiere ich ja durch was denn? Dass sie gentechnisch veränderte Organismen herstellen? Oder also was soll die Kompensation sein? Und deswegen müssen wir, so wie wir ein 1,5-Grad-Ziel haben oder hatten beim Klimaschutz, ist das Ziel bei Biodiversität ein No-Net-Loss-Ziel. Also wir dürfen nichts mehr verlieren. Und das verstehen aber ja. Also es gibt manchmal muss man diese Krücke mit dem CO2 so ein bisschen nehmen und sagen Unternehmen, ja okay, wir wollen auf jeden Fall CO2 kompensieren, aber wir wollen das machen mit positiven Effekten auf Biodiversität. Und dann sind wir bereit, für die Tonne CO2 ein bisschen mehr zu bezahlen, als wenn das einfach nur eine technische Lösung wäre. Und ja, mit diesen Krücken werden wir hoffentlich Biodiversität verkaufen können.
Ja, weil das ist eben da, wir hören das ja jetzt, das ist einfach sehr komplex und nicht so einfach in der Umsetzung. Was halten Sie denn von der Zeit?
Aber, muss ich auch noch sagen, also ein Computer ist auch komplizierter als ein Rechenschieber. Und dann benutzen wir jetzt alle einen Computer. Also natürlich macht das, den schraubt da irgendeiner zusammen, der weiß, wie es geht. Und das
keiner weiß, wie der funktioniert.
Genau. Also, aber diese Erklärung, nee, das ist zu kompliziert. Nee, also wir sind doch Menschen. Wir sind doch die mit dem Supergehirn und wir sind doch die auf dem Mond waren und was weiß ich. Und dann soll das zu kompliziert sein, unsere Lebensgrundlage zu retten. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Das stimmt. Die Sensibilität sollte natürlich vor allen Dingen für alle da sein, weil Sie haben ja auch gerade gesagt, wie wichtig zum Beispiel kleinste Insekten sind. Ich glaube, dessen sind wir uns manchmal nicht bewusst, auch so in dieser Hybris-Mensch, der irgendwie glaubt, über die Natur zu entscheiden und zu verfügen. Ich glaube, das ist eben dann doch wichtig, dass man erstmal sensibilisiert dafür. Aber ich meinte jetzt mit kompliziert, dass man halt jetzt eben nicht hat eine Schokolade hat, wie Sie zum Beispiel sagen, und da steht drauf, so viel CO2 wird da eingespart, ich schütze das Klima. Das wird einfach etwas komplizierter, dass man sowas hat.
Genau, aber jetzt, was ja ganz interessant ist, also jetzt haben wir zum Beispiel das Gesetz zu entwaldungsfreien Lieferketten, da steht zum Beispiel Kakao mit drin. Und da kann ich Ihnen sagen, also wir sind ja eine Mini-Firma und wir wissen ja ganz genau, wo unser Kakao herkommt und von welchen Flächen. Also wir sind da völlig entspannt. Mhm. Die großen Schokoladenproduzenten, die sind da gar nicht entspannt, weil die wissen überhaupt nicht, wo ihr Kakao herkommt. Und jetzt hat der Gesetzgeber gesagt, so, ihr müsst uns beweisen, dass diese Fläche vor dem 31.12.2020 bereits entwaldet war. Sonst dürft ihr den Kakao nicht mehr nach Europa importieren. Und plötzlich, uiuiui, Da haben die ja alle gesagt, das können wir gar nicht machen, das ist viel zu kompliziert. Jetzt gibt es aber ein Gesetz und da werden sie feststellen, die können das bald alle machen. Da passieren jetzt gigantische Dinge. Und vielleicht ist es auch manchmal sind das eben solche Gesetze. Also,
ja, also die Politik, die dann da eingreifen muss, um das zu schützen. Ja,
ja, genau.
Mhm. Aber ich würde trotzdem nochmal fragen, wie Sie denn dazu stehen, vielleicht auch Zertifizierungen als Alternative zur CO2-Währung einzuführen.
Ja, also ich finde das natürlich eigentlich eine gute Idee. Und da gibt's, es gibt tatsächlich schon welche, ich glaube, so Australien hat sogar schon welche verkauft oder so. Also es gibt so verschiedene Ansätze. Und es gibt aber eben im Moment, es gibt erstens nichts Einheitliches. Also jeder hat sich selber überlegt, wie man dieses Dilemma, dass es ja alles irgendwie komplex ist und schwierig vergleichbar und dass es keine Währung gibt, das irgendwie so zu einem Produkt zusammenzubasteln. Also die sind, alle Biodiversitätszertifikate, die es jetzt gibt, unterscheiden sich sehr stark. Und es gibt vor allen Dingen eben keinen, also bei CO2 gibt es ja einen internationalen CO2-Preis und es gibt Börsen und
ist man schon weiter, ne?
Alles nicht. Ja, ja. Also und da werden wir auch nie hinkommen, weil man muss ja auch sagen, bei CO2, egal wo sie es auf der Welt emittieren, egal wo sie es binden, es hat immer den gleichen Effekt. Bei Biodiversität ja eben nicht. Also ob sie, habe ich ja vorhin gesagt, ob sie ein Quadratmeter Maisfeld in Deutschland bebauen oder ein Quadratmeter peruanischen Primärregenwald zerstören, das macht einen gigantischen Unterschied. Mhm. Und
ja, da haben wir die Komplexität genau, also wieder. Doch, ja.
Genau. Mhm. Also grundsätzlich, ich finde das gut. Also ich würde mir wünschen, dass Länder mit viel Tropenwald, die gehören ja auch immer noch zu den ärmsten Ländern der Welt, muss man ja auch sagen. Und ich würde es gut finden, wenn man sagen würde, nee, wenn die vielleicht auch zu uns sagen würden, hier, ihr nutzt diese Ökosystemleistung, wir stabilisieren euch das Klima, ihr kriegt durch uns Regenwasser etc., das müsst ihr jetzt bezahlen. Ja. Also wenn es solche internationalen Verhandlungen gäbe, würde ich das gut finden. Und finde auch Biodiversitätszertifikate finde ich natürlich irgendwie gut, aber eigentlich finde ich, also das muss irgendwie verbindlich sein, nicht? Wenn einer, also diese ganze Naturschutzgeschichte ist ja global gesehen, natürlich gibt es staatliche Regelungen, aber sehr oft ist es so Naturschutzorganisationen getrieben, also irgendwie spendenbasiert. Und das kann eigentlich nicht sein, dass die wichtigste, ja, unser Überleben ein Thema ist, was auf dem Spendenmarkt abgebildet wird. Das ist doch irgendwie absurd.
Absolut. Also ich glaube, mit dieser Fassungslosigkeit können wir dieses Gespräch eigentlich ganz gut beenden. Aber ich war noch einmal an Ihre, vielleicht auch Ihre persönliche Motivation. Also Sie haben ja auch eine ganz spannende Biografie. Sie sind ganz viel rumgekommen. Sie haben auch gerade gesagt, waren gerade in Peru, haben in anderen Ländern gearbeitet. Was motiviert Sie denn immer wieder, weiterzumachen, neue Länder, neue Menschen, neue Ökosysteme zu schützen, kennenzulernen? Was ist Ihre Motivation?
Also meine Motivation ist natürlich, wirklich eine große Liebe zur Natur erstmal. Also ich komme aus einer Familie, die, also mein Großvater war Apotheker, aber noch so ein Apotheker, der eben so Herbarien angelegt hat und Salben aus einheimischen Kräutern gemacht hat und was weiß ich. Und wir waren als Kinder immer bei unserer Oma auf unserem schönen Grundstück in Schleswig-Holstein und immer, guck doch mal hier den Vogel, guck mal die Blume. Und das hat uns, glaube ich, sehr geprägt. Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Antrieb für mich ist dieser Satz, das möchte ich nicht verlieren. Also ich habe so beeindruckende Dinge gesehen, egal ob Berggorillas oder Gnu oder die große Wanderbewegung der Gnus und Zebras in der Serengeti oder eben den tropischen Regenwald jetzt in Peru. Also ich weiß nicht, das möchte ich nicht verlieren. Und der zweite wichtige Punkt ist, bei aller Dramatik, die man immer sieht, ist einfach Aufgeben überhaupt keine Option. Also ich finde, Optimismus ist Pflicht. Und auch wenn wir uns das global angucken und vielleicht sehen, dass die Rückschritte größer sind als die Fortschritte im Bereich Schutz der Biodiversität, lohnt es sich für jeden kleinen Erfolg, den man da erzielen kann.
Für jede kleine Mücke und jedes Insekt. Frau Dr. Fischer, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank. Jederzeit gerne wieder.
Dr. Frauke Fischer ist ausgewiesene Expertin im Bereich der Biodiversität. Sie hat Bücher geschrieben zu dem Thema, die sehr anschaulich und eingängig sind. Zum Beispiel, was hat die Mücke je für uns getan? Oder Wal macht Wetter. Daran erklärt sie unter anderem, was der Wal mit dem Wetter zu tun hat. Und sie leitet an der Universität Würzburg den Bereich internationaler Naturschutz. Und ich habe mit ihr über den Schutz der Arten gesprochen, über die Leistungen, die die Natur erbringt und wie wir im Einklang mit ihr leben könnten. Grad Global ist ein Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Das ist eine Stiftung des Bundesministeriums für Wirtschaftliche
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mein Name ist Anja Backhaus und ich freue mich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Finden Sie überall da, wo man Podcasts findet. Und jeden ersten Freitag im Monat kommt dann eine neue Folge. Sie können uns aber auch gerne anschreiben, wenn Sie Anregungen haben. podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.